Auch wenn die Spackschraube noch nicht komplett eingedreht, der Keks noch nicht gegessen oder, wie wir seit heute Morgen wissen, der Drops noch nicht gelutscht ist. Die Zeichen stehen auf Ampelkoalition. Bevor das Licht aber von Gelb auf Grün springen kann, sind vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik noch viele Klippen zu umschiffen. Haushalt, Steuern und Rente sind die größten davon. Kann dennoch Fortschritt von SPD, Grünen und FDP ausgehen? Oder bleiben von einer Ampel am Ende nur schicke Selfies und unzählige Metaphern übrig? Das wollen wir diskutieren jetzt in Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Otto Fricke, Sie sind langjähriger Bundestagsabgeordneter und Finanzexperte der FDP. Und Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Herr Fricke, die Partner der Ampel haben ja heute weiter sondiert. Gibt es Neuigkeiten, die Sie uns verraten können, wollen, dürfen?
Ich glaube, die Neuigkeiten, die ich Ihnen verraten kann, darf und will, die interessieren Sie nicht. Und die Sie interessieren, da gilt die alte Regel, für den Erfolg brauchst du alle, für den Misserfolg nur einen. Und der eine will ich nicht sein.
Aber lassen Sie uns doch mal einen Versuch machen. Was glauben Sie denn, was uns nicht interessieren würde, was Sie uns aber verraten dürfen?
Ich würde an der Stelle sagen, wie man menschlich miteinander klarkommt. So wie sich das gehört in Verhandlungen, dass es keine Hierarchie gibt. Das war auch sehr, sehr wichtig zu erkennen. Eben, man verhandelt da auf Augenhöhe miteinander. Es gibt nicht diese Koch-Kellner-Diskussion noch, die es vielleicht manchmal noch gibt und vielleicht noch manche in Augen haben. Und ich würde einfach auch sagen, man versucht, den anderen zu verstehen. Und das ist etwas, was ich glaube, was Politik viel mehr ausmachen muss in der nächsten Zeit. Zu verstehen, warum jemand anders etwas will. Denn erst dann kann ich den Kompromiss wirklich finden. Sonst ist es ein erzwungener und nicht ein erarbeiteter Kompromiss.
2017 ist Jamaika ja auch deswegen gescheitert, weil es diese ganzen Durchstechereien gab. Man hat sich jetzt offenbar ja vorgenommen, dass man ganz anders mit der Sache umgehen will, viel mehr Verschwiegenheit an den Tag legen will. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus ein öffentliches Interesse, auch zu wissen, ob das ganz am Ende irgendetwas wird oder ob man nicht genauso wie 2017 ewig lang verhandelt. Also wie wollen Sie mit diesem Anspruch der Öffentlichkeit umgehen?
Na, du musst dann eben an bestimmten Stellen, sobald du ein wirkliches brauchbares, geeinigtes Zwischenergebnis, einen Zwischenschritt hast, von dem du gemeinsam sagst, den wollen wir jetzt rausgeben, dann musst du das tun. Also Beispiel, wenn die Sondierungen beendet sind, dann wird es sicherlich dann auch ein entsprechendes Ergebnis geben, das dann auch dargestellt wird, erklärt wird, hinterfragt wird von Journalisten, analysiert wird von Professoren und dann kommt, wenn es denn funktioniert, der nächste Schritt. Aber ob es funktioniert, da ist noch ein bisschen Arbeit.
Dann haben Sie uns jetzt ja doch ein bisschen was verraten, weil noch haben Sie nichts zu verkünden. Herr Fratscher, in den Nachwahlumfragen bekommt die Ampelkoalition ja richtig Rückenwind derzeit. Ist das eigentlich gut oder schlecht? Man kann das ja einerseits als einen Vorteil auffassen, aber auch als eine Bürde.
Ich denke, es ist ein Vorteil, denn wichtig für jede Regierung ist, die Legitimierung zu haben, dass die Bevölkerung dahinter steht. Und ich glaube, es trifft für diese möglicherweise nächste Bundesregierung in die Ampel besonders stark zu. Wir haben in Deutschland in den letzten 15 Jahren viel zu wenig Reformen gesehen. Deutschland hat einen großen Nachholbedarf bei Klimaschutz, bei der digitalen Transformation, auch bei Demografie, Bildung, Innovation. Und die Erwartungslast auf einer neuen Bundesregierung ist enorm. Es ist eine Chance, jetzt wichtige Weichenstellungen zu setzen. Es ist aber auch ein Druck, denn nehmen Sie das Thema Klimaschutz, da hat die Bundesregierung keine Zeit zu sagen, wir warten noch mal 4 Jahre, jetzt warten wir mal ab, mal langsam. Und deshalb glaube ich, ist wichtig, dass es eine Unterstützung gibt. Aber der Druck auf die neue Bundesregierung ist enorm. Ein weiter so, mal abwarten, jetzt mal langsam, diesen Luxus hat die neue Bundesregierung nicht.
Dieser Druck gilt ja wahrscheinlich gleichermaßen auch für die Digitalisierung. Insofern nachgefragt, darf das überhaupt scheitern?
Es kann nicht scheitern, denn wir müssen uns ja fragen, auch was sind die Alternativen. Und meine Sorge ist, dass drei Parteien verhandeln und man sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und sagt, ihr kriegt hier ein bisschen was, da ein bisschen was und ja, wo haben wir Überschneidung, das ist das Geringste, darauf, das machen wir dann. Und die Frage ist, was ist die Alternative, wenn Digitalisierung nicht gelingt? Dann werden Unternehmen in China, den USA, die deutschen Unternehmen abhängen. Das Gleiche gilt beim Klimaschutz. Das ist ja nicht etwas, wo wir sagen, wollen wir jetzt schnell oder langsam. Meine Sorge ist, dass zu wenig, dass die neue Bundesregierung zu wenig Mut hat, dass sie sich zu langsam bewegt und damit Unternehmen, Wirtschaften anderswo in der Welt an uns vorbeiziehen und dann die schlechteste aller Situationen da ist. Also wir schaffen die Reform nicht und gleichzeitig wir verlieren den Wettbewerb.
Ich muss noch mal nachhaken. Heißt das denn, oder was ich eigentlich erfragen wollte, ist, ob die Ampel scheitern darf? Weil die Aufgaben sind ja klar. Darf die Ampel scheitern?
Ach, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, auch Jamaika hat auch Möglichkeiten, das erfolgreich zu machen. Ich glaube, die Farbkombination ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, egal welche Kombination sie nehmen, das, was wirklich eine Chance ist, dass man sich zum ersten Mal über die Ziele einig ist. Ja? Also Klimaschutz, Digitalisierung, Demografie, das hinterfragt niemand. Und wenn Sie 4, 8, 12 Jahre zurückgehen, da ging es um ganz grundsätzliche Schwerpunktsetzung. Und das ist eine Chance, man ist sich über die Ziele einig. Und wenn man sich klug die Aufgaben aufteilt, also jeder seine Stärken mitbringt, in der FDP, in der Finanzpolitik, Digitalisierung, die Grünen bei Klima, SPD bei Sozialem, dann kann das eine richtig gute Bundesregierung werden, egal ob Jamaika oder eine Ampel.
Die Ziele wollen wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Herr Fricke, Sie haben vor einer Woche persönlich ja noch zwei rote Linien der FDP ausgemacht. Und heute Morgen wurden die auch noch mal von einem Parteikollegen bestätigt. Erstens keine Veränderung der Schuldenbremse und zweitens keine Steuererhöhungen. Steht das? Und wird sich 100% die FDP damit durchsetzen?
Das Erste ist, sie steht. Die zweite Sache, das wäre so eine typische Frage, wie man Verhandlungen nicht macht. Ja, das ist, die steht, und das wissen damit auch alle Verhandelnden. Das ist sowohl eine Verpflichtung uns selbst und unseren Wählern gegenüber, aber das ist auch etwas, wo man anderes zeigt. Und ich nehme das Beispiel der Grünen. Die Grünen würden niemals beim Thema Klimaschutz sagen, wir gehen hinter Paris zurück, um mal ein Beispiel zu geben. Es gibt bei allen rote Linien. Und man muss eben nur sehen, man muss sie auch klar darstellen. Manchmal muss man es auch klar dastehen, um anderen auch klar zu machen, das ist nicht irgendwas, was nur dahergesagt ist. Und diese beiden klaren Grenzen sind da, diese roten Linien sind da. Und wenn die überschritten werden würden, ist das eben wie immer beim Überschreiten von roten Linien, hat es die entsprechenden Konsequenzen, nämlich dass das Spiel sozusagen nicht mehr läuft.
Also tatsächlich, wenn eine von diesen beiden Linien überschritten wird, platzt die Ampel.
Na, ich glaube, dann haben wir in dem Falle ein Problem, dass Sondierungen dann beendet wären. Und wir haben auf der anderen Seite, wenn man mit wem auch immer Koalitionsverhandlungen wäre, wir tun ja jetzt schon so, als wäre das auch bei Jamaika wäre das kein Problem. Es ist überall immer wieder ein Problem. Das ist die Erfahrung von jemandem, der jetzt seit 2002 mit 4 Unterbrechungsjahren Haushalt macht. Der Wunsch nach Mehrausgabe ist immer da. Es gibt einen Teil von Selbstbeschränkung. Aber, und da stimme ich Marcel Fratscher ausdrücklich zu, man muss gucken, dass wenn man diese drei Ziele definiert hat, dass man wirklich dann auch sagt, das ist das, was für uns vordringlich ist. Und dann guckt, wie komme ich dahin? Aber eben in einem zweiten Schritt.
Herr Fratscher, Schuldenbremse und keine Steuererhöhung. Aus der Sicht eines Ökonomen, sind das zwei kluge rote Linien? Und bringen sie ökonomisch überhaupt etwas, wenn man diese Ziele dann auch durchsetzt?
Das sind zwei Punkte für mich. Einmal sehe ich das Thema Schuldenbremse als eine weniger wichtige rote Linie als das Thema Klimaschutz. Ob wir 10% mehr Staatsschulden haben, als wir heute haben, ist nicht schön, gebe ich Otto Fricke recht, aber ist für mich nicht so entscheidend wie die Frage, ob der Klimaschutz gelingt. Der zweite ist, ich sehe diese beiden Dinge als unzureichend. Schon jetzt ist im Bundeshaushalt für die kommenden Jahre ein großes Defizit. Das zu sagen, wir wollen keine Steuererhöhung und wir wollen die Schuldenbremse einhalten, löst immer noch nicht die Frage, wie sollen denn die Investitionen finanziert werden und wie sollen die Defizite, die jetzt schon da sind, abgebaut werden. Also man kann diese roten Linien haben, aber man muss dann eben auch einen Schritt weitergehen und sagen, wie will man die Dinge, die man machen möchte, sei es Ausgabenerhöhung oder Steuersenkung, die FDP hat ja durchaus auch ganz ambitionierte Pläne, was Steuerentlastung betrifft, dann muss man auch sagen, wie man es finanziert. Und das ist meine Sorge. Und das gilt für die FDP wie für alle Parteien. Es rechnet sich nicht. Das, was dort geplant ist an Ausgaben, sei es Ausgabenerhöhung, Steuersenkung und Schuldenbremse, gehen nicht Hand in Hand. Diesen Spagat kriegt keine Partei hin. Deshalb muss man sich ehrlich machen und sagen, wie will man das finanzieren? Bei öffentlichen Investitionen zeigen eigentlich alle unsere Berechnungen, der Staat braucht in den nächsten 10 Jahren knapp 500 Milliarden Euro mehr öffentliche Investitionen. Wir reden über 50 Milliarden. Das ist zum Teil schon in der letzten Regierung, zum Teil schon in den Haushalt eingestellt. Aber man muss zusätzliche Investitionen tätigen. Und dann ist die Frage, wie will man das finanzieren? Und das ist eine Kritik an allen Parteien. Klar, man macht sich im Wahlkampf wahrscheinlich nicht so ehrlich. Nur das muss eben in Koalitionsverhandlungen gelöst werden. Wie will man das finanzieren und wo will man Prioritäten setzen?
Das ist dann der perfekte Auftakt, um über die Finanzierungsfrage zu sprechen. Noch einmal ganz kurz zu der Frage der Ziele. Sie haben in einem Interview nach der Wahl von den 3D gesprochen. Das hat mir gut gefallen.
Das sind die 3D, die Marcel Fratscher auch gesagt hat, ich mache nur aus der Frage CO2 das Dekarbonisieren, weil man, das ist dann Politikersprech, ja, aber es ist auch das, was man sich schneller merken kann.
Grob gesagt, den Ansatz, den Sie verfolgen, wie man das finanzieren will, ist ja, dass man die Kraft des Marktes entfesselt. Sind Sie tatsächlich so marktgläubig in der FDP, dass man sagt, allein über den Markt kann man das regeln, dass man drei ja fast schon Jahrhundertsziele erreichen kann? Also nochmal Dekarbonisierung, das Demografieproblem und die Digitalisierung. Allein über die Kräfte des Marktes.
Ich bin da verfassungsgläubig und da bin ich ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Wir leben ja hier nicht in einer sozusagen freien Marktwirtschaft, wo alle Kräfte walten, wie sie können. Ich könnte jetzt ein stundenlanges Lied über alle möglichen Regulierungen und alle Leitplanken des Marktes. Nein, du brauchst natürlich in einer sozialen Marktwirtschaft Leitplanken. Also du kannst nicht einfach sagen, so hier Steuern senken, jetzt macht mal schön, sondern du musst bei der Frage, wie du Steuern senkst, genau gucken, wie richte ich Steuersenkung auch in die Richtung, dass genau dort investiert wird. Also wie sorge ich dafür, dass sowohl Private wie auch der Staat das tut? Ich möchte nur eines noch ergänzen, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben und was, ich sag mal, auch so typisch eigentlich für Politik ist. Wie ist denn das beim Bürger, wenn der sagt, also ich muss das machen, sagt er dann, okay, wie kriege ich mehr Geld vom Chef? Der Staat beim Steuerzahler. Oder sagt er nicht auch noch an einer anderen Stelle, auf welche Ausgaben kann, soll oder muss ich verzichten? Und darüber wird nicht gesprochen. Das ist für mich schon bemerkenswert. Bei einem Haushalt, der jetzt gestiegen ist, seitdem ich dabei bin, von etwa mehr 300 Milliarden, jetzt in Richtung 450. Ja, ist davon nichts, keine Subvention, gar nichts, wo man nicht auch mal kürzen kann. Und das Zweite ist, ja, ich muss Prioritäten setzen und deswegen gilt auch bei Steuervorschlägen nicht alles sofort. Also wenn einer sagt, die FDP will 80 Milliarden Steuern senken, auf der langen Bahn, ja. Aber wir sind nicht so vermessen zu glauben, und ich bin mir sicher, Marcel Fratscher auch nicht, dass wir das von heute auf morgen umsetzen können, sondern in Stücken, die sich aber ordnen müssen an diesen drei Zielen.
Aber prinzipiell heißt das schon, in erster Linie soll eine Finanzierung über eine Entfesselung der Märkte stattfinden.
Die Finanzierung wird nur dann erfolgen, wenn die Märkte in diese Richtung auch gehen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Wenn ein Unternehmen in Deutschland, aber eben auch eines aus dem Ausland sagt, es lohnt sich für mich, in Deutschland in diesen und jenen Bereich zu gehen. Denn, und das möchte ich dann doch noch klar sagen, wir haben das Gefühl, bei Investitionen ist es so, wir haben eine Staatsquote von ca. 50%, also ist die Investitionsquote auch 50%. Und das ist, Marcel Fratscher wird das sicherlich bestätigen, eben nicht der Fall, sondern das Verhältnis ist 1:8. Wir haben im privaten Bereich viel, viel höhere Investitionen. Die müssen wir stark anreizen, was nicht heißt, dass wir die staatlichen nicht wo in den letzten Jahren von vielen gepennt wurden. Ich nehme da gar keinen erstmal von aus, dass wir da nicht auch was tun müssen, sondern im Gegenteil, genau da müssen wir auch gucken und müssen auch einen Plan haben, der über sogar diese Legislaturperiode hinausgeht.
Herr Fratscher, SPD und Grüne verfolgen ja doch einen anderen Ansatz als die FDP. Da wird auch über neue Steuern gesprochen, die Vermögenssteuer oder auch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes sind da Stichworte. Gibt es aus Ihrer Sicht, wenn Sie beides zusammennehmen, überhaupt einen Raum für Kompromisse?
Ja, ich sehe den Raum für Kompromisse und beide Seiten müssen sich bewegen. Ich bin bei der FDP zu sagen, man muss private Investitionen stützen und unterstützen. Das erfordert weniger Bürokratie, also viele Dinge, die gar kein Geld kosten, muss man auch mal ehrlich sagen. Sie kosten aber auch, es ist auch sinnvoll, steuerlich Unternehmen zu entlasten, und zwar zielgenau. Dass man sagt, beispielsweise über schnellere Abschreibungsmöglichkeiten für grüne und digitale Investitionen Unternehmen zu entlasten, das ist sinnvoll. Gleichzeitig glaube ich nicht an die Entfesselung, denn ein Soli abschaffen für die oberen 10% ist teuer und bringt wirtschaftlich gar nichts, außer mehr Schulden und höhere Ersparnisse bei Spitzenverdienern.
Naja, bei den inhabergeführten Unternehmen, den Personengesellschaften dann schon.
Aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn man Unternehmen entlasten will, bitte zielgenau, über Investitionsanreize, schnellere Abschreibungsmöglichkeiten, nicht für Spitzenverdiener, wo viele keine Unternehmer sind, das Geld auf die hohe Kante legen, das ist einfach extrem teuer und bringt wenig. Also ich glaube, da die FDP hat einige sinnvolle Ansätze, ja, Unternehmen entlasten. Gleichzeitig denke ich, viele sind auch Wahlgeschenke, das gilt aber auch wieder für alle Parteien. Bei SPD und Grünen würde ich sagen, man muss sehr vorsichtig sein mit Steuererhöhungen, ob sich das rechnet, ob es sinnvoll ist. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine grundlegende Steuerreform, die Arbeitseinkommen entlastet, und zwar vor allem Menschen mit mittleren, geringen Einkommen. Die sind sehr stark belastet und das heißt, für viele lohnt sich Arbeit nicht. Wir haben ein großes Potenzial, wir haben zunehmend ein Fachkräfteproblem in Deutschland und hier die Menschen, das sind vor allem Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen, zu entlasten, ist wichtig. Also noch mal auf die Spezialisierung. Ich glaube, die Grünen und SPD haben recht, dass sie sagen, der Staat muss auch lenken und muss auch mehr öffentliche Investitionen in die Hand nehmen. Ich bin auch bei der FDP zu sagen, man muss gezielt, ganz gezielt steuerlich entlasten. Und da sehe ich die Chance, wenn man sich eben nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern sagt, komm, lass uns doch beide Dinge tun.
Das größte gemeinsame Vielfache.
Das guter Begriff. Ich glaube, da liegt die Chance und da ist auch meine Hoffnung, dass man dazu den politischen Mut hat. Vielleicht noch eine letzte Sache. Otto Frick hat eben erwähnt, auch mal Ausgaben kürzen. Da müssen sich alle Parteien natürlich ehrlich machen und auch ihre Lobbygruppen, Interessengruppen dort ein bisschen auch vor den Kopf stoßen. Mhm. Es ist jetzt wahrscheinlich unangenehm, wenn ich die Mövenpick-Steuer nenne, aber das ist so ein Beispiel, dass jede Partei natürlich seine eigene Gruppen bedienen muss. Und da muss man wirklich auch, müssen die Parteien den Mut haben zu sagen, wir gucken jetzt auf die Ziele und alle die, all das, was notwendig ist, machen wir. Und dazu gehören auch Ausgabenkürzungen, Subventionskürzen, auch beispielsweise bei
Subventionen. Auch bei Elektromobilität, wenn wir sagen, wir haben Milliardengewinne bei Automobilherstellern und sagen, aber wir müssen da noch hoch subventionieren bei Leuten, die sich für, ich sag jetzt mal, 50.000 ein Auto leisten können.
Klar. Ja. Lassen Sie uns noch mal auf die Entfesselung der Märkte zurückkommen. Ja. Das finde ich ist eine spannende Frage. Wenn Sie sagen, dass Sie auf der einen Seite den Spitzensteuersatz senken wollen, da ist ja beispielsweise im Raum erst bei 90.000 für einen Single soll der Spitzensteuersatz.
Der Satz bleibt gleich. Ich habe die Frage, ab wann er greift.
Genau, soll er greifen. Gleichzeitig wollen Sie aber auch die Staatsschuldenquote auf höchstens 60% bringen.
Das ist das, zu dem wir ja verpflichtet sind, europäisch.
Genau, aber beides wollen Sie tun, beides wollen Sie auch in Ihrer Zeit tun. Aus Ihren Berechnungen, wie hoch muss denn das Wirtschaftswachstum überhaupt sein, damit Sie beides erreichen können?
Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, denn worüber wir noch nicht geredet haben, dahinter steckt ja eine eigentliche Aufgabe, warum wir das machen. Nämlich die Frage, wie wir unseren Sozialstaat finanzieren können. Und das geht nur, wenn wir auf dem Arbeitsmarkt dann auch effektiv sind. Denn neben der Frage der 3Ds wird viel davon abhängen, wie viele Arbeitsplätze schaffen wir damit neu. Denn wir werden Arbeitsplätze verlieren. Und da ist die spannende Frage, das ist für mich das Zentrum der ganzen Sache. Ich brauche ja qualifizierte Arbeitsplätze, die dafür sorgen, dass a, ich Leute aus der sozialen Transfer rausnehme, b, sie selber in die sozialen Versicherungen einzahlen und c, ich außerdem noch von ihnen entsprechende Steuern auch noch bekomme. Das ist ja das, was am Ende für uns funktionieren muss. Und da wird ganz viel von abhängen, wann das dann genau sein wird, wie es genau passt, wie viel man in dieser Legislatur gibt. Naja gut, also wenn ich wüsste, wie sich Wirtschaft entwickelt, würde ich einen anderen Job machen und würde sagen, ich spende meiner Partei eine gewisse Summe von Geld, weil ich genau weiß, wie Wirtschaft sich entwickelt.
Aber wenn das von
ich
so,
muss die Zielrichtung zeigen.
Wenn das von so vielen Faktoren abhängig ist, ist es dann am Ende nicht vielleicht doch das, was der Vorsitzende der SPD gesagt hat, dass es Voodoo Ökonomie ist, weil man weiß ja nicht, mit welchen Variablen man da rechnen soll.
Naja, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, hängt davon ab, auch was jetzt eine neue Bundesregierung macht. Und es ist zwar schwer zu vermitteln, aber kurzfristig mehr Schulden zu machen, ist der richtige Weg, um langfristig schneller Schulden abbauen zu können. Also wenn der Staat jetzt klug in Bildung, in Innovation, in Klimaschutz, in die digitale Transformation investiert, dann wird das erstmal Geld kosten. Dann werden die Schulden nicht so schnell sinken können. Aber es entsteht dadurch neue wirtschaftliche Dynamik, die dann in 5, in 10 Jahren zu mehr Wohlstand, zu mehr Zahlungsfähigkeit, dazu mehr zu Steuereinnahmen und da einen schnelleren Schuldenabbau führt. Und ich glaube, das zu vermitteln, eine solide Finanzpolitik ist nicht eine, die kurzfristig die Schulden so tief runterbringt wie möglich, sondern eine, die in künftige Generationen investiert, die in die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft investiert. Und diese lange Perspektive zu haben, das müsste eigentlich eine Schuldenregel berücksichtigen. Deshalb halte ich die Schuldenbremse, die wir in Deutschland haben, eigentlich für unsinnig, weil sie viel zu kurzfristig denkt, weil sie Investitionen ignoriert. Ich weiß, die Schuldenbremse wird man nicht ändern. Sie braucht eine Zweidrittel Mehrheit, um es zu verändern. Auch auf europäischer Ebene bin ich da sehr kritisch, dass man das hinbekommt. Noch ein letzter Satz. Also wenn man wirklich über Schulden denkt, gucken wir immer das völlig Falsche an. Wir gucken uns immer an, was sind die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung. Was eigentlich relevant ist für nachhaltige Schulden ist, was muss der Staat jedes Jahr an Zinsen zahlen? Und der Bund zahlt im Augenblick 7 Milliarden Euro jedes Jahr an Zinsen auf die Schulden. Vor 15 Jahren hat er bei einem geringeren Schuldenquote, also Schulden gegenüber Wirtschaftsleistung, über 40 Milliarden gezahlt. Also der Staat kann sich heute zu Nullzinsen verschulden. für 10, für 30 Jahre. Der Staat kann bis zu 30 Jahre Finanzierung aufnehmen und fast zu null Zinsen.
Aber er könnte das nie mit allen Schulden. Ich darf das mal kurz, weil das ist ein Punkt, wo wir immer wieder... Das Problem ist, ja, im Moment sind die Zinsen niedrig. Aber gleichzeitig weiß keiner, wie die Zinsen sich entwickeln. Ja, es gibt Vermutungen, sie werden ansteigen, aber nicht so hoch, wie sie das in den 70er getan haben. Aber wir wissen es nicht. Wenn wir beide das wüssten, wären wir wieder gute Finanzanlageberater. Und um das nur mal zu erklären, was das bedeutet. Wenn auch ein Staat kann sich nicht sofort mit all seinen Schulden für 10 Jahre verschulden, sondern er kann das immer nur in bestimmten Laufzeiten, kürzeren und längeren. Der Bund hat gegenwärtig Schulden von 1.500 Milliarden Euro. Das bedeutet, 0,1% Steigerung des Durchschnittszinses kosten uns 1,5 Milliarden. Das würde auch heißen, es sind 15 Milliarden, wenn um 1% der Durchschnittszins steigt. Das ist das Risiko, in dem wir uns bewegen. Ja, im Moment ist es günstiger. Ja, Langläufer sind im Moment interessanter. Das sollte man auch an der Stelle machen. Aber ich will noch mal sagen, jede Frage der höheren Verschuldung ist immer eine Wette auf die Zukunft für zukünftige Generationen. Und das ist wie mit demjenigen, der sein Haus eng und knapp finanziert. Und dann auf einmal gehen die Zinsen hoch, weil er die Anschlussfinanzierung nicht hinkriegt. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Andererseits gibt es Länder, die genau das machen, glaube ich, um Schulden loszuwerden, ne? Dass sie auf Inflation setzen. Aber lassen Sie mich noch einmal bitte...
Ja, sie setzen auf Inflation, aber wer darf das dann am Ende zahlen? Derjenige, der Sparer für seine Altersvorsorge war.
Lassen Sie mich noch einmal nachhaken, was Herr Fratscher gerade gesagt hat, dass man sagt, man nimmt, man sieht bestimmte Dinge, in die man investieren will und man sagt, man braucht auch Geld, um diese Investitionen zu tätigen und zur Not über Schulden finanziert. Das müsste Ihnen doch als FDP besonders gut gefallen, weil das ist doch eigentlich unternehmerisches Denken, dass man sagt, ja, man geht auch mal ein Risiko, weil man in die Zukunft investieren will.
Aber man geht doch auch als Unternehmer ein kalkuliertes Risiko ein und man orientiert sich an seiner Leistungsfähigkeit und ja, ich stimme gerne zu, auch am Zinssatz, in gewissem Maße, aber nicht nach dem Motto, ich wette, dass es so bleibt. Zweitens, die FDP ist ja deswegen auch nicht eine Partei, die sagt, wir sind für diese ominöse schwarze Null. Dafür ist eine andere Partei, das ist ökonomischer, Entschuldigung, da zitiere ich dann auch gerne meinen alten Schulkameraden Norbert Walter Borjans, auch wenn er übrigens, deswegen stimmt das mit dem Voodoo nicht, der hatte einen anderen Mathelehrer als ich, das habe ich nachgeguckt. Aber dann muss man doch an der Stelle auch mal ganz klar sagen, die Schuldenbremse erlaubt ja ein gewisses Maß an Verschuldung. Und sie ist viel flexibler, als wir glauben, weil sie eine Konjunkturkomponente drin hat. Das heißt, die Schuldenbremse sagt ganz eindeutig, dass in Jahren, in denen die Wirtschaft schlecht läuft, gerade aus der Idee, die Sie gesagt haben, die Möglichkeit besteht, eine höhere Verschuldung zu machen. Die Frage ist dann, wofür? Und da sind wir wieder bei der Frage Investitionen. Und in Jahren, in denen die Wirtschaft gut läuft, eben weniger. Wir hätten dieses Jahr, hätte die Schuldenbremse, wenn wir nicht die Notsituation gehabt hätten, 70 Milliarden Neuverschuldung erlaubt. Also wir müssen immer aufpassen, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Das mit der schwarzen Null jedenfalls funktioniert nicht. Das sind die Leute, sage ich immer, mit der schwarzen Null, die mit 63 sagen, so, jetzt habe ich genug gespart, jetzt kann ich das Haus bauen. Das wäre eine sinnlose Investition.
In jeder Diskussion wird aber die schwarze Null ja zusammengerührt mit der Schuldenbremse. Vielleicht sollten wir erst einmal klären, was ist eigentlich der Unterschied? Herr Fratscher, vielleicht Sie an.
Naja, die schwarze Null sagt, dass der Staat jedes Jahr Überschüsse machen muss, egal welche konjunkturelle, welche, wie es der Wirtschaft geht und was an Ausgaben da ist. Die Schuldenbremse sagt, der Bund darf sich ein bisschen verschulden, 0,35%. Aber wir Ökonomen nennen das strukturell, also abhängig von der Wirtschaftslage. Wenn es der Wirtschaft besonders schlecht geht, wie Otto Fricke eben beschrieben hat, dann kann er mehr Schulden machen. Wenn sie gut ist, dann muss er sogar Überschüsse machen. Das ist der Unterschied. Aber nochmal als Antwort, ich glaube trotzdem, dass die Schuldenbremse, so wie sie ausgestaltet ist, ökonomisch unsinnig ist, weil sie eben die Investitionen ignoriert. Und man kann nicht sagen, der Staat ist wie ein Individuum, wie eine einzelne Person, der sich mit 63 kein Haus mehr kaufen kann. Der Staat ist nicht jung oder alt, er hat gewisse Lasten, aber der Staat muss letztlich immer fragen, was sind Investitionen, die er heute zu Nullzinsen aufnehmen kann, für 10 Jahre in Bildung investieren kann. Kriegt der Staat das dann wieder zurück oder nicht? Und bei den Herausforderungen, die wir sehen und gleichzeitig realisieren, der deutsche Staat kann sich das leisten. Also nochmal zur Koalition zurück. Es gab selten bessere Voraussetzungen finanziell. Ja, der deutsche Staat, wie gesagt, ist im internationalen Vergleich extrem gering verschuldet. Die haben eine 72% Schuldenquote. USA liegt bei 110 oder 120%, andere Länder darüber. Und das ist eine Chance zu sagen, jetzt ist die Notwendigkeit, jetzt ist die Chance, das zu finanzieren. Und es kann mir keiner sagen, dass Bildungsinvestitionen, Investitionen in Klimaschutz nicht jetzt ökonomisch gesprochen, eine positive Rendite haben, also sich rechnen langfristig. Das tun sie, das zeigen auch alle Studien. Und deshalb wäre es ein riesiger Fehler, jetzt diese Chance zu verpassen und zu sagen, die Schuldenbremse ist heilig. Aber nochmal ein letzter Satz, können wir gleich nochmal drüber streiten. Ich glaube, es geht ein Weg, wie man das beide kombiniert, wie man sagen kann, man hat genug Finanzen, indem man sich kurzfristig jetzt einmal einen großen Schluck aus der Pulle nimmt, da wo die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist im Jahr 2022. Sagt, jetzt machen wir ein großes, macht die Bundesregierung ein großes Investitionsprogramm über 10 Jahre. Und dann ab 23 muss sie dann mit dem Geld, was dann an Einnahmen kommt, wieder auskommen.
An der Stelle würde ich mal erstmal einen Punkt soweit machen, weil ich glaube, wir haben einen ungefähren Eindruck bekommen, wie die Koalitionsverhandlungen oder die, jetzt erstmal die Sondierungsgespräche ungefähr ausschauen könnten. Wir kommen auch bei der Finanzierung der Zukunftsprojekte auch später noch mal dazu zu sprechen. Ich würde aber gerne mal einen Sprung auf die Ausgabenseite machen, weil Sie ja immer sehr häufig betonen, dass es nicht nur eine Frage von Einnahmen ist, sondern wie man eben letztendlich Ausgaben steuert. Eine Idee ist es ja bei Ihnen zu sagen, dass man die Ausgaben des Staates im Bundeshaushalt deckelt auf 50%. Jetzt haben wir aber gerade die Herausforderungen von Corona. Wir haben auch die Herausforderung der Demografie, Ihr erstes D. Hm. Ist das nicht die Unzeit, genau jetzt so einen Vorschlag zu machen?
Naja, also erstens jetzt Corona. Da muss man ganz klar unterscheiden. Das ist ja auch der Grund, warum die FDP, wiewohl Opposition, dem ersten Corona-Paket ja zugestimmt hat. Wir müssen doch klar unterscheiden, was die Aufgabe in einer sozialen Marktwirtschaft in Notsituationen ist. Wo du übrigens dann die Kraft brauchst, dass du nicht zu hoch verschuldet bist. Wir haben in Europa einige Länder, die zu hoch verschuldet sind. Die hatten nicht die Möglichkeiten, die wir hatten mit Kurzarbeit, mit der Frage der Unternehmensförderung und ähnlichem mehr. Und damit auch für eine gewisse Beruhigung zu sorgen bei aller Kritik. Das Problem, was Sie aber richtig beschrieben haben, ist die andere Frage mit den Ausgaben. Und da ziehe ich nochmal das zu dem, was Marcel Fratscher gerade gesagt hat. Wenn das eine Regierung wäre, wer auch immer sie stellt, von vernünftigen, volkswirtschaftlich orientierten Professoren, die sagen, ich gehe auf diese Ausgaben, das ist schön. Aber ich bin gespannt, was Marcel Fratscher und andere dann sagen werden zu den Ausgaben, die eben nicht diesen 3Ds dienen, sondern wo wir wieder erleben, dass bestimmte Ausgaben im Sozialstaatsbereich, weil man sie gerne hätte, gemacht werden. Und das kann man sehr schön sehen. Die Sozialquote im Haushalt ist stärker gestiegen als der Haushalt selbst. Und das ist dann eben die Schwierigkeit. Man muss immer sehen, Politik handelt eben nicht so vernünftig, sondern, und das kann sich jeder der Zuschauer ja auch mal fragen, es ist immer erstmal der Politiker beliebt, der gibt, was man gerne hätte. Der kulturell Orientierte freut sich über kulturelle Förderung, der für Verteidigung zuständig sagt, ja, wir brauchen an der Stelle mehr. Im Sozialbereich wird gesagt, da brauchen wir mehr, im Gesundheitsbereich. Es ist immer die Frage, ist Politik denn dann zu klug zu sagen, das ist eine Ausgabe, die ist zwar schön, aber sie dient nicht den drei Zielen. Und das wird übrigens spannend werden, finde ich, in den nächsten Wochen, das zu verkaufen.
Aber auch kein Satz, mit dem man sich zitieren lassen will, dass Politik nicht immer vernünftig handelt.
Doch,
aber
bevor wir doch, mal nein, hören, was das gehört zur Politik dazu. Wenn ein Politiker behauptet, Politik wäre nur Vernunft, dann ist das schon der erste Sache, wo er dem Wähler gegenüber vorgaukelt, ich bin der Kluge und Vernünftige und ich weiß das schon.
Bevor wir mal uns anhören, was Herr Fratscher dazu sagt, trotzdem noch mal eine Nachfrage. Mhm. Und zwar, wo wollen Sie denn kürzen oder wie gehen Sie mit den 3Ds um, mit den Ausgaben um, die nicht zu den 3Ds gehören? Also wo wollen Sie kürzen?
Also das Witzige ist, wir sind in den letzten 4 Jahren im Parlament, in den Haushaltsberatungen ständig, wenn man die Debatten nachdenkt, wieso habt ihr da einen Kürzungsantrag gemacht, wieso habt ihr beim Baukindergeld, um mal ein Beispiel zu nehmen, das Baukindergeld, für die, die es bekommen haben, sagen, oh, wie konntet ihr das nur? Aber faktisch die Realität war, es war A, eine Subvention, die sich B, dann übrigens der Minister als Investition hat zuschreiben lassen, so sind die Haushaltsregeln von ihm, die aufgestellt worden sind, und es hat am Ende nur Preise verteuert. So, und dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht mit, nehmen wir als Kürzungsantrag mit uns, gäbe es das nicht. Christian Lindner, wo alle gesagt haben, oh wie, Christian Lindner, der angeblich doch nur für Auto ist, sagt Subventionen für Elektromobilität nicht. Und so gehen wir Stück für Stück den Haushalt durch. Wir gehen auch an Fragen von Ausgabenreste ran, wo der Staat in zweistelliger Milliardenhöhe Geld noch auf der Kante hat und sagt, das brauche ich für später mal. Das sind Dinge, die kann man streichen. Wir sind auch bereit, an der Stelle zu sagen, beim Personal, wieso gibt es einen Personalaufwuchs? Müssen wir nicht, wenn Digitalisierung richtig funktioniert, sagen, wir halten Personal an der Stelle stabil? Das sind alles unangenehme Sachen, für die wir in den letzten 4 Jahren regelmäßig Kritik bekommen haben. Und deswegen sage ich, diese Kritik haben wir damals zurecht bekommen, weil wir die Vorschläge haben und die werden wir jetzt im Verfahren einbringen.
Sie haben jetzt aber nicht beantwortet, woran Sie kürzen wollen.
Ich hab Ihnen mehrere Beispiele gesagt. Ich sage Ihnen auch ganz klar, wir werden an die Subventionen an der Stelle noch mal rangehen. Wir werden genau uns diese Liste angucken. Die Grünen zum Beispiel werden jetzt einen Vorschlag machen, dass sie 50 Milliarden klimaschädliche Subventionen streichen. Da gucken wir uns genau an, welche von denen wir mitmachen können, weil es wirklich unvernünftig ist. Und nochmal, wir müssen uns ganz genau gucken, was haben wir vor Corona gemacht, von dem wir heute eigentlich erkennen müssen, dass nicht möglich ist. Wenn ich jetzt einzelne benenne, mache ich genau den Fehler, den man in den laufenden Verfahren nicht machen darf. Nämlich sagen, ah, das ist der. Und dann sagen, ah, guck mal, das ist er, da gehen wir jetzt dagegen oder das machen wir jetzt nicht. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich gebe zumindest mal den Hinweis, schaut mal nach in den Unterlagen des Deutschen Bundestages, was wir alles beantragt haben. Da findet man ziemlich viel.
Herr Fratscher, ich benenne jetzt aber mal eine Ausgabenseite, nämlich die Rente. Da will die FDP eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. Das hört sich für besser verdienende Menschen mit akademischen Berufen, glaube ich, ganz gut an, dass man selber entscheiden kann, wann man in Rente will, mit 62, 64 oder ob man weiter arbeiten möchte bis weit in die 80er hinein, weil man den Job liebt. Aber wie ist das mit Menschen mit eher geringen Verdiensten? Hört sich das für die auch gut an oder ist es eigentlich eine Rentenkürzung durch die Hintertür?
Naja, erst einmal Menschen eine Freiheit zu geben, für sich selber entscheiden zu können, wenn sie in Rente gehen, ist etwas Gutes. Und wir haben ein zunehmendes Fachkräfteproblem in Deutschland, das haben wir heute schon, das wird zunehmen. Deshalb Flexibilisierung und die Menschen, die möchten, länger zu arbeiten, nicht Steine in den Weg zu legen, ist etwas sehr Sinnvolles. Es entlastet das Rentensystem, also führt nicht zu Kürzungen. Das ist der erste Punkt. Aber meine Kritik ist, das ist ein Schritt, aber das reicht nicht.
Ausdrücklich zustimmen.
Es reicht nicht. Wir haben ein Rentensystem heute in Deutschland, das letztlich von unten nach oben umverteilt. Menschen mit geringen Einkommen, mit geringen Rentenerwartungen, haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung, wenn sie in Rente gehen. Zum Teil 5, 6 Jahre. Das heißt, die beziehen ihre Leistungen deutlich kürzer, als was Menschen mit hohen Einkommen, mit Jobs, die relativ bequem sind, wo sie auch gesundheitlich geschont werden, haben. Und das ist letztlich das große Problem. Wir werden einen massiven Anstieg an Altersarmut haben. Und zu den Reformen des Rentensystems gehört eben auch, Menschen mit geringem Lebenseinkommen so zu stellen durch eine Grundrente oder eine Mindestrente, dass sie besser abgesichert sind. Und der vielleicht wichtigste Punkt, um Renten zu sichern, liegt gar nicht unbedingt im Rentensystem, sondern im Arbeitsmarkt. Wir müssen mehr Menschen die Möglichkeit geben, Arbeit zu haben, gute Arbeit zu haben, zu guten Löhnen und guten Einkommen. Nehmen wir das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen. Wir haben sehr viele Frauen, die arbeiten, die Hälfte Teilzeit. Und viele sagen, ich möchte gerne mehr arbeiten, ich kann das nicht, weil die Kinderbetreuung nicht stimmt, weil das Steuersystem über das Ehegattensplitting mir fast die Hälfte mit dem ersten Euro wieder wegnimmt. Das lohnt sich nicht. Also hier brauchen wir wirklich Reformen, die Menschen bessere Chancen geben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Entlastung, steuerliche Entlastung für Menschen mit geringen, mittleren Einkommen gehört dazu. Mhm. Und auch letztlich beim Thema Bildung. Wenn ich noch einen Punkt so ein bisschen als Kritik auch machen darf, bei Sozialausgaben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Sozialausgaben nicht als Konsum und etwas Unproduktives zu sehen. Viele Ausgaben im Bereich Bildung werden nicht als Investitionen in den Statistiken
gezählt. Nein, weil wir im Investitionsbegriff des 19. Jahrhunderts sind.
Aber wenn ein, also ich glaube, gerade da in diesem sozialen Bereich brauchen wir deutlich mehr Investitionen in Bildung, in Qualifizierung, in lebenslanges Lernen. Wir haben über 10% der jungen Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen. Das sind super gute Investitionen. Das sind soziale Ausgaben, aber das ist wirklich etwas für junge Menschen, für künftige Generationen. Also beim Rentensystem nochmals, ich glaube, es braucht ein Paket. Und ich will halt nochmal vorsichtig sein beim Thema Sozialausgaben. Ja, Rente macht mir große Sorge, weil 1/4 des Bundeshaushalts jetzt schon als Subvention in die gesetzliche Rente fließt. Das könnte auf 50% in den nächsten 20, 25 Jahren ansteigen. Das ist deutlich zu viel. Also wir brauchen eine Entlastung. Nur, ich glaube, wir müssen halt darauf achten, dass das Rentensystem keine Umverteilung von unten nach oben ist.
Ich will eine allerletzte Frage zur Rente stellen, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Es gibt einen Vorschlag von der FDP, der doch sehr charmant klingt und vielleicht doch auch ist aus der Sicht eines Ökonomen, nämlich dass man eine Aktienrente als gesetzlichen Baustein mit einbaut. Was sagt der Ökonom dazu? Das scheint doch ein guter Vorschlag zu sein.
Das, als Ökonom halte ich das für einen sehr guten Vorschlag. Das ist das Modell Schweden, die im Prinzip 2,5% des Lohns einbehalten, wo die Menschen selber entscheiden können, wo genau diese 2,5% hingehen. Häufig mit einem sehr erfolgreichen Modell. Wir wissen, die Riester-Rente ist gescheitert. Das war in Deutschland mal vor 20 Jahren eine ähnliche Idee. Also private Vorsorge stärken. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber ich glaube, das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, dass wir mittlerweile eine so massive Ungleichheit auch bei Einkommen haben, dass wir knapp 30, 40% der Menschen haben in Deutschland, die nicht sparen können, die nicht wirklich privat vorsorgen können. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist gut zu sagen, ihr müsst sparen, ihr müsst mehr privat vorsorgen. Wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir sehr viele Menschen haben, die gerade so über die Runden kommen. Nochmals, ich glaube, es muss eine Priorität sein, dass sich Arbeiten wieder mehr lohnt, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland schrumpft. Nur so können Menschen privat und gesetzlich besser vorsorgen.
Da steht ein kleines Missverständnis. Unsere Aktienrente sagt nicht, dass es Privatvorsorge ist, sondern dass ein Teil dessen, was wir als Rentenversicherung haben, in diesen Fonds geht, der klein, ohne dass hier irgendeiner noch irgendwas dazu bekommt, weil er einen Vertrag vermittelt hat, klein verwaltet wird. Der aber eben sagt, vereinfacht, der deutsche Rentner, egal ob es der sogenannte kleinere oder der größere Rentner ist, profitiert davon, dass die Wirtschaft wächst. Und ich will das ausdrücklich nochmal sagen, das Schwierige wird dabei der Übergang werden. Das Schwierige ist der Übergang, wenn wir einen Teil kapitalgedeckt machen, wie es fast alle Europäer um uns herum machen. Aber da müssen wir danach gucken, das könnte zum Beispiel ein Wert der Investitionen in Demografiefragen sein. Muss man mal sehen, ob das geht. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen, weil das die Frage, die beschäftigt mich ja auch. Was ist mit dem, der hart körperlich gearbeitet hat, nicht so ein hohes Einkommen hat und dann eben eine geringere Lebenserwartung? Müssten wir nicht da eine Lösung finden, wo wir sagen, da muss ich vielleicht doch eine andere Art, der auch tarifvertragsbedingten Altersvorsorge bei Berufen machen, die besondere Belastung haben. Beispielsweise früher etwas mehr in die Altersvorsorge zu tun, um Zins und Zinseseffekt für diese Menschen zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, früher reinzukommen. Die Bedürfnisse sind da. Für mich ist das Wichtigste der Umbau. Der Zuschuss in die Rente ist so ungefähr der Horror für jeden Haushälter.
Der Umbau ist ein gutes Stichwort. Das zweite D, die Dekarbonisierung bei Ihnen. Auch da ist ja der Ansatz, den Sie verfolgen, dass man es im Prinzip über den Markt regeln will. Warum ist das eigentlich in den letzten 15 Jahren noch nicht erfolgt?
Tja, da kann ich für 4 Jahre von 2009 bis 2013 vielleicht noch die FDP fragen. Ansonsten muss ich das fragen an alle anderen. Wir glauben oft als Deutsche, dass etwas sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir etwas nicht wollen, dass wir über Verbote arbeiten. Und dann sage ich immer sehr, sehr schön, das wird verboten und das wird verboten, während ich in die Kamera gucke. Und die hinter mir, die kriegen das nicht mit, weil Verbote haben immer die Frage von Aufmerksamkeit. Wenn ich aber es über einen Markt mache, indem ich sage, du kannst nur so viel CO2 überhaupt noch hier in Deutschland in die Umwelt pusten und es wird jedes Jahr weniger und diese Erlaubnis musst du dir erst ersteigern, dann fängt Wirtschaft an, dann fangen wir alle an zu überlegen, welche CO2-Ausgabe kostet wie viel, lohnt sich eine Investition, bin ich wieder bei den Anreizen, die ich dann schaffen kann, kriege ich hier an der Stelle möglicherweise die Überlegung, es ist vielleicht doch vernünftig, schon frühzeitiger auf ein Elektroauto, auf ein Wasserstoffauto oder auf E-Fuels rüberzugehen, weil der Anreiz größer wird. Und da glaube ich dann an die Kräfte des Marktes, weil sie dazu führen, dass jeder in seinem Kopf überlegt, oh, das wird teurer, weil CO2-haltiger, vielleicht lohnt sich der Umstieg schon früher. Wie mit der Frage der Heizung.
Der Bundesverband der deutschen Industrie sagt, dass alleine der Umbau der Wirtschaft, der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft, 2,3 Billionen Euro kosten soll in den nächsten 30 Jahren. Die Grünen verfolgen auch da einen anderen Ansatz und sagen, dass man das gewisserweise mit Steuergeldern subventionieren soll. Was spricht eigentlich aus der Sicht eines Ökonomen dagegen?
Wir brauchen eine richtige Balance zwischen Staat und Markt. Der Markt alleine wird es nicht richten. Also ich bin dafür, CO2-Preis ist sinnvoll. Ich hätte mir höher gewünscht als die 25 Euro, mit denen man anfängt. Man sagt ungefähr, wenn man den Schaden, den wir mit Tonne CO2 anrichten, wirklich kompensieren wollten, reden wir nicht um 25, sondern wahrscheinlich 160 oder 200 Euro jetzt mal als Größenordnung. Auch denen gesagt, die jetzt sagen, der Spritpreis wird um 10, 20 Cent teuer, alles ganz schlimm. Ich glaube, wir brauchen CO2-Preis, aber ich würde es jetzt nicht Verbote nennen, wir brauchen klare Regeln.
Ja.
Also wenn ich irgendwo falsch parke, sage ich auch nicht, das kostet mich 20 Euro, 40 Euro. Das ist immer noch eine Regel, die ich habe, wo ich wirklich will als Staat, dass Leute sich in einer gewissen Art und Weise verhalten. Also wir brauchen Regeln, wie zum Beispiel, dass ein Verbrennungsmotor ab einem gewissen Jahr nicht mehr zugelassen wird. In der Europäischen Union ist es ab 2035. Das ist eine Regel, man kann das sagen, es ist ein Verbot, aber die extrem wichtig ist, um Innovation voranzutreiben und auch fairen Wettbewerb zu schaffen. Also es ist auch wieder in der marktwirtschaftlichen Sinne zu sagen, alle haben die gleichen Regeln, alle müssen sich dran halten, alle können planen, haben diese Zukunftsplanung und die Wirtschaft braucht Unterstützung beispielsweise bei Technologieentwicklung, aber ich würde sehr warnen, wieder das Per-Gießkann-Prinzip zu machen. Also zu sagen, ihr wollt jetzt auf grünen Stahl umstellen, wir zahlen das für euch. Vielmehr zu sagen, nein, der Staat fördert Forschung und Entwicklung, fördert Innovation, was allen zugute kommt. Und dann ist es ein Wettbewerb zwischen euch, Unternehmen. Also nochmals, ich glaube, man braucht
die Abschreibung.
Plus die Abschreibung. Man braucht eine Balance. Weder der Staat alleine noch der Markt alleine wird es lösen. CO2-Preis ist ein Element, aber das wird bei weitem nicht ausreichen, um eben das Thema Klimaschutz dahin zu bringen, wo wir hin müssen.
Also eine Subvention, die man sozusagen betreibt, indem man Abschreibungen für die Unternehmen dadurch finanziert, das könnte ja möglicherweise eine Mittellinie sein. Man hat das nächste große Vorhaben, wahrscheinlich in welcher Koalition auch immer, das wird die Modernisierung der Gesellschaft sein und da wird Digitalisierung eine Schlüsselrolle spielen. Auch da werden die Kosten immens hoch sein. Da gibt es ja jetzt einen Vorschlag, den Herr Fratscher gemacht hat, wie man insgesamt solche Zukunftsvorhaben finanzieren könnte über einen Investitionsfonds. Ist das etwas, womit sich die FDP anfreunden könnte?
Das Schwierige an einem Investitionsfonds ist ja dann, dass es eine zusätzliche weitere Verschuldung ist, die außerhalb parlamentarischer Kontrolle ist. Das wäre ja dann die Folge.
Nicht unbedingt.
So, oder es ist ein zusätzlicher Haushalt. Dann hätte ich aber dann wieder, wenn ich dann sage, okay, ich nehme das Parlament mit, dann ist es ein zusätzlicher Haushalt, also wieder eine neue Verschuldung. Die Frage ist hier, muss ich dann auch deutlich sagen, wenn ich Investitionen erreichen will, wo ich sage, ich brauche eine Anschubfinanzierung durch den Staat, also klare Finanzmittel auch, dann muss ich ja immer sehen, die nehme ich auf, die werden auf meine Verschuldung angerechnet, wann fließen sie ab? Und wenn ich merken würde als Haushälter in den nächsten Jahren, wir haben zu hohen Bedarf, es gibt also den Wunsch nach mehr, wir können mehr bei Digitalisierung tun, bin ich mir sicher, wird ein Haushalt, auch ein Nachtragshaushalt, immer Gelder zur Verfügung stellen. Im Moment erlebe ich eher, dass bei der Frage, wann laufen die Mittel für den Staat ab, es langsamer ist, es weniger ist, wir immer brauchen, wir viel Jahre später das machen. Stichwort Autobahnbau, um so ein typisches Beispiel einer klassischen Investition zu nehmen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt merken würden, dass wir jetzt eine Anschubfinanzierung machen, dass wir gucken, dass wir im Haushalt 2022, wo es einen Grobentwurf gibt, das ist der alte von Olaf Scholz, den man jetzt umbauen muss in die Richtung der 3Ds, wenn wir da sehen, da können wir es machen und es wird angenommen, dann bin ich mir sicher, wird der Haushalt 2023 noch mehr Möglichkeiten geben.
Herr Fratscher?
Ich sehe natürlich wieder das Problem Finanzierung, Schuldenbremse. Die Idee der Schuldenbremse ist, dass man ja durchaus Notsituationen, Ausnahmen schafft. Und wir haben dieses Zeitfenster 2022, wo die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Wir wissen, dass wir in einer Notsituation sind, in einer doppelten Notsituation. Einmal mit der Corona-Pandemie, die die Wirtschaft stark belastet hat, uns als Gesellschaft. Zweitens wissen wir, Thema Klimaschutz, digitale Transformation, Demografie müssen ganz dringend auf den Weg gebracht werden. Und man kann eben das in zweierlei tun. Man kann entweder, wie das in der Vergangenheit häufig passiert, eine Mogelpackung an der Schuldenbremse vorbei. Man schafft Schattenhaushalte, Parallelhaushalte, sagt, das zählt nicht zu den Schulden. Wir machen es aber trotzdem über öffentliche Gesellschaften. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Schuldenbremse. Ich bin ja kein Fan der Schuldenbremse, so wie sie ausgestaltet ist.
Aber Verfassungspatriot.
Wenn man sie hat, dann muss man es auch im Sinne umsetzen. Und deshalb haben wir jetzt ein Zeitfenster, eine Chance zu sagen, die Notsituation ist da. Die neue Bundesregierung können sagen, hier, wir haben die 500 Milliarden Euro für 10 Jahre. Wir nehmen, ähnlich wie bei der Asylrücklage, das ist das Beispiel, damals hat man gesagt, man nimmt 48 Milliarden Euro auf. Das war aus Überschüssen, nicht aus Schulden, aus Überschüssen. Wir nehmen das auf, um die Kosten davon über die Jahre begleichen zu können. Wir wissen nicht, wann die anfallen. Es sind Kreditermächtigungen, wo die Bundesregierung sagen kann, ich brauche das Geld jetzt ziehe ich. Und genau das wäre sinnvoll, weil man dann auch den Punkt von Otto Fricke adressiert. Man weiß nicht, in welchem Jahr man wie viel Geld braucht. Man hat aber die Möglichkeit, diese Investition zu tätigen.
Ganz schnell zum Schluss. Ich kann es ja noch mal probieren. Wann kommt die Ampel? Wie gut waren die Verhandlungen heute?
Die Ampel kommt für uns jedes Mal, wenn wir uns in den Straßenverkehr begeben. Ob es aber eine ist, bei der grün, gelb oder rot leuchtet, das wollen wir noch mal sehen. Es könnte immer noch sein, dass wir auf der Reise nach Jamaika dabei sind und die Ampel, die ist auf dem Weg zum Flughafen.
Herr Fricke, Herr Fratscher, vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zugucken. Kommen Sie jetzt noch gut durch den Tag bei Phoenix. Es kommt noch eine Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.